Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. An meiner Seite treu steht der gute Stefan, beziehungsweise er sitzt. Hallo Stefan.
Hallo.
Und wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, weil ja, wir kommen etwas zu spät in unserem Gespräch über die Stephen King-Verfilmung The Long Walk. Es hat ja auch einen sehr langen, steinigen Weg zu dieser Verfilmung gegeben. Es gab einen steinigen Weg zu diesem Podcast, weil wir irgendwie immer hin und her rödeln mussten. Deswegen, wir zeichnen ihn heute auf. Sobald wir hier fertig sind, lade ich das hoch und dann könnt ihr euch das anhören. Also für alle, die das gerne auf dem Weg zur Arbeit hören, es tut uns wirklich sehr, sehr leid. Es ging einfach nicht schneller, weil viele terminliche Geschichten, bla bla bla.
Und zusätzlich mussten wir von der Pressevorführung hier ins Studio laufen. Also
das stimmt, ja. Und wie Gott bewahre, man ist langsamer als 3 Meilen pro Stunde. Wie gesagt, wir reden jetzt gleich über The Long Walk. Vorher noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Ja, und dann springen wir mal direkt in den Film. Springen wir zu Stephen King. Der hat ja dieses Jahr echt ein gutes Jahr auch, ne?
Also, hat er nicht jedes Jahr ein gutes Jahr?
Ja, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist noch mal mehr. Ich meine, wir hatten schon The Monkey, wir hatten The Life of Chuck. Im Serienbereich war jetzt dieses The Institute. Mhm. Dann kommt ja noch It, Welcome to Derry als Serie. Dann haben wir jetzt The Long Walk. Dann kommt noch im November hier Edgar Wright's The Running Man. Da sind wir schon bei 6 Titeln. Also ich glaube so, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch irgendeinen vergessen, der irgendwie noch fehlt, aber ich glaube erstmal nicht. Aber gut, wenn du irgendwie zig Bücher und Kurzgeschichten hast, die alle irgendwie immer gerne wählen, um daraus was zu machen, dann ist natürlich fein. Ne?
Spannenderweise gibt es ja auch noch andere gute Horrorautoren, aber aus irgendeinem
Nein,
Grund.
Nein, es gibt nur Stephen King. Wir wollen gar nichts anderes hören.
Das ist schon so seltsam, ey.
Das ist schon krass, ja. Und heute reden wir über die Verfilmung seines ersten Romans. Zumindest seines ersten Romans, den er geschrieben hat. Sein erster veröffentlichter Roman war ja dann tatsächlich Carrie. Mhm. Aber The Long Walk soll er ja schon irgendwie während der Highschool angefangen haben und den hat er dann wohl irgendwie mit 19 beendet oder so. Und dann lag er halt Ewigkeiten im Schrank rum. Und er hat sich dann erst wieder darum gekümmert, als er dann ein bisschen erfolgreicher gewesen ist mit seinen tatsächlich veröffentlichten Roman. Deswegen hat er den ja dann zum Beispiel auch noch unter seinem Pseudonym Richard Bachman veröffentlicht.
Richard Bachman.
Richard Bachman, der Stefan König. Und genau, das ist ja dann aber irgendwann aufgeflogen, weil ich glaube, irgendwer hat dann rausgefunden, oh, das klingt ja eigentlich wie Stephen King. Und ich glaube, das war so ein Journalist, der hat dann Stephen King angeschrieben und meinte so, hey, sag mal, bist du das nicht? Und dann haben die da wohl so ein Exklusivding draus gemacht.
Weiß man eigentlich, warum er überhaupt dieses Pseudonym ins Leben gerufen hatte?
Ich weiß es, glaube ich, nicht ganz genau. Ich könnte mir vorstellen, dass ja fast alle Bachmann-Bücher ja nicht unbedingt so ganz dem entsprechen, was du ja eigentlich so von Stephen King zu dem Zeitpunkt gewohnt gewesen bist. Mhm. Ne? Weil sowas wie The Running Man ist ja mehr so eine Mediendystopie, The Long Walk ist ja eigentlich auch in dem Sinne kein Horrorfilm. Nee. So, ne? Das ist ja auch irgendwas Dystopisches, da können wir gleich noch drüber reden, wie, was da wo die Dystopie ist und so. Und dann, was gab es denn noch? Ich glaube, diesen Thinner, so der Fluch, so wo irgend so ein Typ auch. Also, sie waren alle so ein bisschen spezieller und ich finde, wenn man sie gerade heute auch nochmal liest, so das fällt schon auf. Also, ich hatte im Mai im Urlaub The Running Man nochmal gelesen und jetzt vor kurzem auch nochmal The Long Walk. Du merkst schon, das ist noch ein sehr, sehr junger Stephen King, so der noch irgendwie auch so...
Ungeschliffen.
Ja, na, und vor allen Dingen, der sich auch viel irgendwie so Wut runtergeschrieben hat. Stimmt, Amok gibt's ja noch über einen Jungen, der quasi ja an seiner Schule Amok läuft und seine ganze Klasse irgendwie als Geisel nimmt. So, ist ja ein Roman, den Stephen King dann selbst auch aus dem Druck genommen hat, einfach als dann diese ganzen School-Shootings da so viel heftiger wurden in den USA. Da hat er gesagt, nee, den Roman, damit möchte ich jetzt lieber nicht mehr.
Oh, das ist aber auch wirklich, es klingt alles so nach jugendlicher Wut irgendwo.
Ist es auch, ist es auch, ne? Und ich meine, The Long Walk, Todesmarsch bei uns im Deutschen als Buch, ist ja natürlich auch irgendwie eine krasse Story, weil da geht es ja darum, dass jedes Jahr 100 junge Männer, so ich glaube, die müssen mindestens 16 Jahre alt sein, gehen zu so einer Art Todesmarsch, der medial auch richtig ausgeschlachtet wird, der übertragen wird. Und die einzige Vorgabe ist, sie müssen Tag und Nacht laufen. Sie dürfen nicht unter eine Schrittgeschwindigkeit, im Buch sind es 4 Meilen pro Stunde, was glaube ich so knapp 6 Kilometer pro Stunde sind.
Was schon echt viel ist.
Was schon echt ein zügiger Schritt ist. Im Film jetzt sind es glaube ich nur noch 3 Meilen pro Stunde, die sie nicht unterschreiten dürfen. Und wenn man diese Schrittgeschwindigkeit unterschreitet, dann bekommt man eine Verwarnung. Insgesamt gibt es 3 Verwarnungen, die man theoretisch auch wieder ablaufen kann. Also wenn du eine Stunde lang ohne Verwarnung hast, dann ist einer davon ja auch wieder komplett weg. Hast du aber 3 gesammelt und wirst dann nochmal verwarnt, dann gibt es gleich die Kugel.
Ich glaube übrigens, die Kinder sind jünger oder beziehungsweise Teil der Kinder ist jünger. So 14 bis 17 irgendwie.
Ich meine, also gut, also kann sein. Also ich weiß zumindest, dass der Ray Garrity, das ist ja die Hauptfigur, ich glaube, der soll schon auch 16 sein.
Ja, der ist, glaube ich, genau.
Das hat mich damals, als ich das Buch zuerst gelesen habe, da war ich auch genau 16. Und es war so... krass, boah, und so, Hilfe, warum machen die das? Und wieso machen die das? Und ich meine, das, warum sie das machen, ist im Buch einfach, und das wird auch im Film übernommen, der Gewinner, und Highlander-technisch darf es nur einen Gewinner geben, darf sich wünschen, was auch immer er will. So, und das bekommt er dann auch, da wird gar nicht nachgefragt oder irgendwie was, dieser Wunsch wird ihm erfüllt, und alle anderen sind dann halt aber tot. Ja. Und da muss man sich natürlich fragen, warum machen diese jungen Männer das? Ich weiß, dass dem Roman nachgesagt wurde, dass es sehr viel einfach auch mit dem Vietnamkrieg zu tun hat.
Genau, ja, so funktioniert das sich als Allegorie ganz gut. Ich habe das mit 13 gelesen und ich fand damals halt an sich total spannend, dass halt Stephen King unter einem anderen Namen geschrieben hat. Das war immer schon das, womit man im Freundeskreis irgendwie punkten konnte. Wusstet ihr eigentlich, dass dieser Roman auch von Stephen King ist? Und das hat mich halt damals wirklich sehr abgeholt, weil das so ein bisschen eine Kriegsbegeisterung eigentlich widerspiegelt, die aber im Laufe der Zeit dieser Marsch dann immer mehr in so ein Realisieren, auf was man sich eigentlich eingelassen hat, wird. Und das ist schon echt, echt gut umgesetzt. Das geht unter die Haut. Ja.
Also den Roman kann ich auch wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Ich habe ihn auch jetzt wirklich vor 3 Wochen oder so nochmal gelesen, einfach weil ich mich so auf den Film halt damit vorbereiten wollte. Und der funktioniert auch heute wirklich noch sehr, sehr gut, weil es eben wirklich nur so ein sehr psychologischer Roman. Es geht wirklich nur darum, die Jungs laufen durch die Gegend und unterhalten sich. Und wie du schon meintest, Stefan, am Anfang ist das alles noch irgendwie, ja, wir sind happy und wir machen da irgendwie ein paar Spielchen und wir unterhalten uns, was wir mit dem Geld machen würden oder mit dem Preis, sowas. Und
man ist sogar so ein bisschen aufgeregt, den ersten Tod dann irgendwann zu sehen. Also den ersten Toten, das ist noch spannend irgendwo im Kopf.
Aber je mehr Leute dann sterben, je mehr auch dieser Marsch voranschreitet, desto ausgelaugter werden die dann auch. Und ich fand es auch irgendwie, also beim Lesen damals wie auch heute, fand ich es immer so spannend, so diese Frage, die auch immer so im Kopf, oh Gott, wenn du da mitmachen, wie lange würdest du das durchhalten? Weil die haben ja dann auch so die Frage so, verdammt, was passiert, wenn ich austreten muss? Was, wenn ich kacken muss, so, ne, wie veranstalte ich das, so, riskiere ich eine Verwarnung oder meistens zum Pinkeln laufen sie einfach rückwärts. Das funktioniert ja dann irgendwie so, ne? Aber das fand ich schon sehr, sehr spannend irgendwie. Also der Roman ist wirklich gut. Ich finde aber auch, es ist so einer der pessimistischsten Romane, die Stephen King je geschrieben hat, weil da darf man, Mini-Spoiler, wirklich kein Happy End erwarten. So, das ist schon alles, das geht hart an die Materie.
Ja, man begreift irgendwann während des Romans, dass es halt keinen Ausweg gibt für die Leute. Die haben sich selbst darauf eingelassen. Du kennst die Regeln irgendwann, du weißt, dass alle erschossen werden und dementsprechend irgendwann hat man einfach damit abgeschlossen und fragt sich nur, wer dann halt überleben wird.
Ja, ja. Und das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Wirklich ein gutes Buch. Ist auch schnell gelesen. Also ist jetzt kein dicker Roman, so kann man gut mal an einem Wochenende weglesen. Und ja, genau, der wurde Ende der 70er Jahre veröffentlicht und kaum, dass der raus war, ging es dann auch schon los. Oh, wie wollen wir das verfilmen? Ich weiß, in den 80er Jahren stand echt niemand Geringeres als George A. Romero vor der Tür.
Wow.
Und wollte den verfilmen. Also der Regisseur, der uns das Zombie-Genre eigentlich de facto geschenkt hat mit Night of the Living Dead und Dawn of the Dead, der wollte das damals verfilmen. Ist aber auch irgendwie aus Gründen dann doch nicht dazu gekommen. Ich weiß, so in den 2000er Jahren war es dann Frank Darabont, der die Rechte hatte und es auch unbedingt verfilmen wollte. Der kannte sich ja aus mit so Stephen King Sachen. Ne? Der hat ja auch sehr, sehr viel von King verfilmt. Und ja, jetzt sind wir bei Francis Lawrence angekommen, der ja die Hunger Games Sequels gemacht hat. Da kann man nun zu ihm stehen, wie man möchte. Ich bin jetzt nicht sein größter Fan, das sage ich gleich schon mal vorweg.
Ich bin auch nicht sein größter Feind.
Ja gut, du, ne? Also ich bin jetzt auch nicht sein Feind, so, aber bisher hatte ich noch nicht so den Film, wo er mich irgendwie wird. Hat er ja dann auch irgendwann noch mal nach diesem ganzen, diesen, wie ich finde, furchtbaren Red Sparrow mit Jennifer Lawrence, so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, den hat er nur gemacht, damit er J-Law endlich mal im Bikini und nackt irgendwie oh Gott, zeigen kann. So, das war, ich weiß nicht, ich fand diesen Film einfach wirklich sehr, sehr, sehr komisch. Das,
aber hier Songbird und Snake, der war doch tatsächlich ganz, ganz okay, den konnte man sich gut geben.
Ja, dafür fand ich, hatte aber, finde ich, in meinen Augen auch viel Potenzial verspielt, so,
Das größte Fragezeichen für mich über diesem Projekt war einfach die Tatsache, dass Francis Lawrence ja schon 5-mal den gleichen Film so gemacht hat. Mhm. Warum nimmt er sich jetzt nochmal so einen Stoff und verfilmt den nochmal? Mhm. Das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam gewesen, als könnte er nicht aus diesem Coming-of-Age Battle Royale-Ding raus.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich ja auch wirklich gedacht, du weißt ja schon, wie man Kinder umbringt. Komm, mach das mal jetzt hier noch weiter in dem nächsten Film. Und jetzt haben wir halt diesen Film mit Cooper Hoffman, dem Sohn von Philip Seymour Hoffman, in der Hauptrolle als Ray Garrity. Wir haben David Johnson als seinen besten Freund Peter McFreeze. Johnson könnt ihr kennen, wenn ihr Alien Romulus gesehen habt. Da hat er ja diesen Synth Andy gespielt. Mark Hamill ist auch mit am Start als der Major, der quasi so der das offensichtlich ja irgendwie alles losgetreten hat mit diesem Marsch. Und ja, das ist der Film. Und ich glaube, wir werden hier jetzt auch viel darüber reden, wie ist es im Buch, wie ist der Film an sich. Gehen wir aber erstmal so rein auf den Film. So, wo ja auch häufig gesagt wurde, der ist unverfilmbar, das kriegt man irgendwie nicht hin. So. Und das fand ich schon erstmal echt gut, dass es als Film auch wirklich funktioniert. Und das Schöne ist auch, dass wir permanent nur in Bewegung sind. Die Kamera hat nur am Anfang, wenn die sich da alle versammeln, mal die Ruhe auf einem Stativ stehen zu dürfen. Und ansonsten ist die Kamera immer in Bewegung, wie so der 51. Läufer in diesem ganzen Szenario. Das muss man übrigens auch sagen, es sind im Film nicht mehr 100 Männer, sondern nur noch 50, weil ich glaube, 100 wäre einfach für den Film zu viel gewesen.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Dann kann man 50, glaube ich, schneller abfrühstücken und sich dann so auf die Hauptfiguren konzentrieren. Aber es ist halt wirklich, das muss man, glaube ich, ist hauptsächlich ein Film, wo gegangen und geredet wird.
Ich glaube, deshalb war der auch oder galt lange als unverfilmbar, ja, weil es ja im Buch sehr viel auch im Kopf und wie Gedankenwelt der einzelnen Figuren geht. Und das halt rüberzubringen in einem Film ist gar nicht so einfach und gleichzeitig eine Spannung zu halten irgendwo. Ja. Auch wenn der Film natürlich radikale Bilder oder auch das Buch radikale Bilder liefert, da nicht abzuschweifen, zu sagen, das ist dann doch dazwischen irgendwie relativ langweilig, das ist, glaube ich, die große Herausforderung gewesen.
Ja, das denke ich mir auch, ne? Weil es steht zwar Stephen King drüber, aber es ist jetzt halt, wie gesagt, es ist kein Horrorfilm. Also das will ich nochmal vorweg sagen. So, es ist wirklich kein Horrorfilm. Trotzdem sind die Gewaltausbrüche, wenn sie denn da sind, schon ganz schön ordentlich. Das fand ich auch echt krass. Also allein der erste Läufer, der da umgebracht wird, da siehst du richtig, wie die Kugel ihm den Kopf zerplatzen lässt. So, wo ich dann zwischenzeitlich auch dachte, so, das hat sich für mich manchmal wie so ein Paukenschlag angefühlt, so nach dem Motto, damit die Zuschauer jetzt nicht einschlafen, weil die hier nur gehen und sich unterhalten, gibt es halt zwischendurch immer mal wieder so diese krassen und ja auch teilweise wirklich sehr expliziten Tötungssequenzen, wo ich mir manchmal gewünscht hätte, man hätte uns mehr fürs Kopfkino gelassen. Da hätte mir vielleicht so der Schuss des Gewehrs ausgereicht, aber zu häufig geht Francis Lawrence halt mit der Kamera auch direkt ran und sagt, hier, guckt, ihr habt Stephen King und ihr wollt Gewalt und Brutalität, kriegt ihr auch.
Obwohl ich das gerade beim ersten Kill sehr gut fand. Das ist ja, also wenn man diese Kriegsmetapher dann weiterspinnt, dann passt es ja auch sehr gut.
Ja,
also
dieses
am Anfang vielleicht Ideal, für das man in den Krieg ziehen möchte, das dann aber gebrochen wird durch die Wirklichkeit, wenn man halt versteht, hier stehen wirklich Menschenleben auf dem Spiel. Das ist kein Spiel, man ist nicht unsterblich, nicht selber irgendwie. Diese jugendliche Unsterblichkeitsfantasie wird natürlich auch sehr lange bedient, wo man halt sagt, man selber kommt natürlich immer als Sieger heraus und wird weiterleben. Und das wird dann halt radikal gebrochen, indem man eine junge Figur auch in diesem Fall sterben lässt, also im Film sind jetzt die Läufer alle älter, die sind 18 plus. Es hat sich aber einer reingeschummelt.
Ja,
bei dem weiß man nicht genau, wie alt er ist. Aber der spiegelt wahrscheinlich das Bild der eigentlichen Kinder auch wieder, wie es im Buch ist. Also 16, 17, irgendwie so in diesem Dreh. Und das ist schon, das ist auf jeden Fall ein Moment, der unter die Haut geht, der wirklich so ein Schlag in die Magengrube ist, wo man weiß, man ist jetzt angekommen, jetzt wird's ernst.
Ja, und das merken ja dann auch die Figuren. Aber und da bin ich auch bei dir. So gerade dieser erste Kill, weil wenn die da anfangen zu laufen und so, dann ist es ja noch happy. Die werfen ja auch noch mit dem Baseball irgendwie rum und so. Oder eine macht die ganze Zeit Fotos, wieder ein anderer rennt durch die Gegend und schreibt sich alles auf, so weil er ein Buch schreiben möchte über den Long Walk, so auch ganz optimistisch. So, ich schaff das hier.
Ich
schaff so,
das,
ne?
Ich bin die Person.
Und aber es gibt dann halt zwischendurch immer wieder so Momente, wo ich dachte, okay, ist schon krass, das dann auch irgendwie so zu sehen. Und gut, ne, King macht das in seinem Roman ja auch so.
Ja.
Also er bricht ja dann auch immer wieder dieses vermeintlich Ruhige mit diesen krassen Sachen. Aber wie gesagt, beim Film hätte ich mir manchmal schon eher gewünscht, dass man nicht so explizit drauf
eingeht. Hätte das übrigens von Francis Lawrence nicht erwartet. Also, wenn du dir die Panem-Sachen anguckst, wo man ja am Anfang gesagt hat, ja, das hat so ein bisschen das amerikanische Battle Royale. Und dann war das aber super verharmlost und wenig Blut. Gab es überhaupt Blut in Panem?
Ja,
ich glaube nicht.
Aber vielleicht ist das für ihn halt auch genau so, weil hier darf er es jetzt endlich.
Genau,
das ist wie eine Befreiung. Weil das hier ist jetzt keine Jugendbuchverfilmung, wo du genau, ich glaube, da hat er bei uns ein FSK 16 auch in Deutschland, meine ich.
Könnte passen,
hinhauen, auf jeden Fall. Und bei Panem weißt du natürlich, ja, da gehen halt auch Kids hin, da kannst du jetzt nicht die ganze Zeit das Abschlachten zeigen. Hier halt schon mehr so, ne? Und aber ich finde, gerade wenn man jetzt auch so die Bilder sieht, kommt auch wirklich noch mal mehr so dieser Vietnamkriegscharakter so mit raus, so wenn man sich dann einfach so an Vietnam Filme auch so erinnert, die dann irgendwie aus Hollywood kommen, so, du hast halt auch sehr viel irgendwie so eine Gruppe junger Männer, die irgendwie durch die Gegend wandern, sich unterhalten und von irgendwo kommt plötzlich der Schuss, so, ne? Genau. So, also das ist so bildlich gesprochen, weil du hast dann auch so zwei so Panzerwagen, die dann nebenher fahren und so. Bist du schon auch voll in diesem Mindset drin, so, okay, krass, irgendwie ist es ja auch so ein Kriegsfilm.
Es wird, ne? wird später auch nochmal ein bisschen deutlicher. Du hast eine Szene, in der einem der Teilnehmer die Beine abgefahren werden von einem Panzer. Mhm. Das ist natürlich ein ganz, ganz klares Bild aus dem Kriegsgenre. Und du hast auch gleichzeitig die Militärs, die Fahnenflucht verhindern. Also ein Weglaufen ist nicht. Ja. Es gibt halt keine Flucht nach außen irgendwo. Ja.
Ja. Nee, das, also wie gesagt, so da muss ich sagen, so als Buchleser war ich schon zufrieden mit dem, was sie da machen. Wir haben ja auch einen geilen Cast. Also ich fand Cooper Hoffman als Ray Garrity wirklich auch sehr, sehr gut.
Das ist ein wahnsinnig guter Schauspieler.
Das hat er echt, das trägt er auch gut rüber. Und was ich auch schön fand, dass sie sehr darauf geachtet haben, nicht so in diesen Netflix-Teen-Modus zu verfallen, so dass wir da alle nur so die perfekten, durchtrainierten Körper haben, weil Cooper Hoffman ist einfach ein bisschen fülliger.
Der ist ein Jedermann, das ist genau wie sein Vater damals auch.
Und auch die anderen Darsteller, die da noch mit dabei sind, du hast jetzt nicht irgendwie so einen Muskelprotz oder so dabei, sondern die fühlen sich wirklich alle an wie Jungs, die sich jetzt irgendwie dazu entschieden haben zu sagen, ach du ey, wo soll ich hin mit meinem Leben? Ja, das hier ist vielleicht die beste Möglichkeit, was aus mir zu machen, also komme ich jetzt hier hin. So, das fand ich sehr schön und ich fand auch so die Art und Weise, wie sie alle spielen, das ist schon sehr authentisch. So, das ist natürlich auch viel von dem, was Stephen King da schon mit aufgegriffen hat, das findet man hier auch wieder. Mochte ich wirklich sehr.
Ich bin sogar der Meinung, dass viel vom Stephen King Dialog oder Sprech auf jeden Fall da wiederzufinden ist. Also da sind Stephen King hat so eine ganz bestimmte Schreibweise, die immer so sehr derb ist, wo man sich so denkt, wer redet denn so? Also irgendwie Scheiße im Ventilator und Kacke am Stock und so weiter. Und das diese Redewendung hat man hier tatsächlich auch im Film.
Aber ich finde, das Gute ist, dass Stephen King sich immer so ein bisschen hinter seinem zeitlichen Einordnung versteckt. Das ist auch bei It, dem Roman, so, wenn die jungen Kids und so, das ist ja dann alles als ein bisschen später. Und auch bei The Long Walk kannst du weder im Buch noch im Film so richtig die Zeit an sich festnageln, in der das spielen soll. Also du hast schon so das Gefühl, es könnten so 60er, 70er Jahre eher sein. Das ist jetzt keine dystopische Zukunft im Jahre 2350 oder so. Ne? Das kommt ja dann eher in seinem The Running Man, dass man in so einer Zukunft ist, wo das alles ist. Das hier fühlt sich wirklich noch so ein bisschen älter an, weswegen man dann halt auch irgendwie so eine blöden Sprüche bringen kann. Was ich auch spannend fand, war, dass die sehr viele Figuren, weil wir haben ja im Roman haben wir 100 Figuren, jetzt sind wir runtergekürzt auf 50 Figuren, dass sie teilweise so innerhalb von einer Filmfigur so zwei Buchfiguren verknüpft haben. Weil es gibt zum Beispiel, und das ist so eine Figur, mit der bin ich nicht ganz so happy, es gibt ja noch einen jungen Mann namens Stebbins. Mhm. Der ist eher so ein Einzelgänger, der läuft meist auch eher so hinten und der redet auch gar nicht so viel mit denen. Und der bekommt im Film noch so eine die Charakterzüge von einer Figur aus dem Buch. Der ist da so ein richtiger Bulle und der ist aber so ein Farmjunge, der irgendwie schon verheiratet ist und der sagt so, ich halte das hier durch und so, und das geht in diesen Stebbins mit rein, auch im Film. Und da war ich nicht so happy, weil ich fand Stebbins im Buch so eine sehr mysteriöse Figur. Ich hatte den auch irgendwie so hagerer und nicht ganz so hübsch im Gedächtnis als das, was uns jetzt hier im Film geboten wird, weil mit Garrett Waring haben sie da jemanden gecastet, so wie ich mir fast gewünscht hätte, ich hätte den noch so ein bisschen hagerer gerne gehabt und auch nicht ganz so gesprächig, wie sie es teilweise im Film dann so aufbauen.
Ja, das ist schon hier im Film jetzt der Schönling. Und das, wird auch am Anfang ja. gesagt, dass er der Muskelprotz ist und der Durchtrainierte, vor dem sich auch alle in Acht nehmen müssen. Und dem wäre wahrscheinlich auch so gewesen, wenn es dann nicht zu einer schicksalshaften Wendung kommt. Mhm.
Ja. Aber da hätte ich mir, wie gesagt, weil ich fand Stebbins im Roman wesentlich interessanter, weil sich so viele Leute fragen, weil der geht auch wirklich ganz am Ende von diesem Marsch und ist halt auch wirklich nur für sich und isst da irgendwie seine Peanut Butter Sandwiches und sowas. Also den fand ich im Roman interessanter so. Aber gut, ne, das ist jetzt wieder so Nitpicking. So, oh, ich muss jetzt irgendwas finden, was ich total doof finde, so nach dem Motto. Funktioniert natürlich auch für den Film an sich gut. Wie stehst du denn eigentlich dazu? Weil im Roman wird uns ja gar nicht so wirklich viel über diese Welt erzählt. Und der Film macht er jetzt auch nicht viel mehr, aber versucht ja doch so ein bisschen, da ist irgendwie immer die Rede von dem großen Krieg, der gewesen ist und dass der Marsch ja jetzt auch dafür da ist, um das Bruttoinlandsprodukt irgendwie nach oben zu treiben, weil immer wenn die Leute diesen Marsch sehen, dann haben sie danach
richtig Bock
zu mehr zu arbeiten. Und trotzdem sind diese jungen Männer ja auch alle freiwillig da. Also es zwingt sie ja auch keiner dazu. Funktioniert es für dich trotzdem noch so, wie der Film versucht, uns diese Welt näher zu bringen?
Also erstmal muss ich sagen, ich weiß nicht, ob sich mein Arbeitspensum vielleicht selber steigern würde, wenn ich so einen Marsch sehen würde. Keine Ahnung, müsste man mal ausprobieren einfach. Kann man ja unverbindlich mal machen, einmal so als Probelauf. Ja, funktioniert für mich so bedingt. Ich mochte das tatsächlich an Todesmarsch sehr gerne am Roman, dass es so unbestimmt ist, dass ich mir diese Welt selber ausmale. Das funktioniert im Film auch ganz gut, weil wir uns tatsächlich im ländlichen Amerika irgendwo bewegen. Wie du schon gesagt hast, ist zeitlich nicht genau einzuordnen. Du hast viel Natur einfach. Du siehst wenig Auswirkungen des großen Krieges irgendwie auf die Gesellschaft, aber das ist auch anzunehmen, dass selbst im Fall eines großen Krieges ein ländliches Amerika, wo Getreide angebaut wird, nicht das erste Opfer eines atomaren Anschlags oder ähnlicher Sachen wäre. Dementsprechend sieht die Welt da wahrscheinlich auch noch relativ unverändert aus. Und selbst die Städte sind halt so Kleinstädte, so wirklich kleine Towns, durch die man dann läuft. Ja, ich weiß nicht, das war mir ein bisschen zu sehr Panem-mäßig. Da hatte ich da schon das Gefühl, dass diese neuen Fantasy-Coming-of-Age-Sachen da so ein bisschen reingeschwappt sind in die Erzählung, um dann den ganzen ein bisschen Unterbau zu geben, der gar nicht unbedingt vonnöten gewesen wäre.
Ja, vor allem, wie du ja richtig sagst, Stephen King geht da ja gar nicht drauf ein. Ne? Der sagt einfach, ja, das findet jedes Jahr statt und kommen damit klar jetzt so. Ne? Und der Film.
Hey, Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Versucht es so halbherzig, da irgendwie so eine Story mit reinzupacken.
Fast schon zu legitimieren. Was
ja,
man
genau,
sagt.
Genau. So, wo ich mir denke, so, also dann mach es richtig und gib mir, so blöd es dann auch immer klingt, irgendwie bevor der Film losgeht, so ein: Vor 50 Jahren gab es den großen Krieg, ganz Amerika wurde zerstört. Irgendwie sowas halt, weißt du, selbst bei den Mad Max-Filmen haben sie ja am Anfang irgendwie, oh, und der Kampf ums Öl, bla bla, und ums Wasser, und hast du nicht gesehen. So, und hier wird es irgendwie so reingeworfen wie in so einem Nebensatz, aber es erklärt ja trotzdem noch nicht. Also, warum sind die Leute jetzt begeisterter, mehr zu arbeiten, wenn sie diesen Marsch sehen? Ja. So, ne? Das habe ich nicht so ganz gerafft, und da glaube ich, hätte der Film auch mutig genug sein können, einfach zu sagen, okay, du, gibt halt diesen Marsch, so, wer irgendwie was dazu wissen will, soll sich was dazu ausdenken.
Gleichzeitig gibt's auch noch die eine Szene, die ein Flashback in Rays Vergangenheit ist, die seinen Vater behandelt. Auch das hat für mich nicht richtig funktioniert, weil der der Major da auch immer im Fokus steht. Und ich denke, wie ist der in ganz Amerika unterwegs und behandelt jedes Verbrechen.
Ja gut, ich meine, also die Story, die sie da erzählen, ist ja auch die Story, die Ray dann irgendwann hier Peter McFreeze erzählt über seinen Vater. So, das passt ja auch alles, aber auch da, Stephen King macht dann nur so irgendwie so Andeutungen, dass es ja auch irgendwie so Squads gibt, also die scheinbar auch wie die SS irgendwie unterwegs sind und wenn Leute nicht ins System passen, dann werden die rausgerissen und irgendwo hingebracht. So, also das ist schon auch alles irgendwie gegeben in dem Roman von Stephen King, aber hier, wie du schon sagst, es macht irgendwie, es ist, wirkt irgendwie komisch, wirkt so wie so rangeklatscht, damit wir halt wirklich nochmal sagen können, ja, also immer dran denken, dass hier ist ein krasses Amerika.
Genau, das sind die Bösen quasi.
Genau so.
Was man sonst nicht verstanden hätte.
Ja, ja. Aber noch ein Punkt, den ich wahnsinnig spannend finde, dass man ihn komplett rausgelassen hat aus dem Film, ist halt dieses ganze Thema. Im Buch wird gesagt, das ist ein riesengroßes Spektakel. Im Buch warten auch in jeder kleineren Stadt riesige Menschenmassen auf diese Läufer, die dann auch heiß darauf sind, wenn vielleicht genau in dem Augenblick auch noch einer umgebracht wird, wo sich Leute, Zuschauer darum prügeln, irgendwie so ein Erinnerungsstück. Ich weiß, irgendwann verliert mal einer im Roman so seinen Schuh und dann rennen da sofort Leute hin und wollen sich diesen Schuh holen. Und das ist super spannend, weil dann du natürlich auch nochmal so diese Außenwirkung hast, die dieser Marsch irgendwie ausübt. Und im Film wird halt gesagt, nein, das ist verboten. Es darf keiner stehen. So, du hast halt immer mal so halt die Leute, die da direkt irgendwie wohnen, die dürfen halt gucken. So, aber das interessiert ihn, also alle Menschen, die wir irgendwie sehen, außer so ein paar Polizisten, die salutieren. Hast du das Gefühl, okay, die interessiert es ein Scheiß, ob da jetzt irgendwie diese 50 Leute dran vorbeilaufen oder nicht? Und das fand ich schade, weil ich finde, das hätte, glaube ich, nochmal einen interessanten Zusatzaspekt zu diesem Thema gegeben, zu sagen, okay, da sind die Massen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde auch, dass diese ganze Fernsehübertragung nicht funktioniert. Es wird dir gesagt, es wird übertragen. Du hast im Endeffekt eine starre Kamera in einem Panzer irgendwo drin, wo ich mich auch frage, was sind das für Fernsehbilder, die man verfolgt? Die müssen wahnsinnig langweilig sein. Yeah. Allein dieses mediale Spektakel, was ja eigentlich darum stattfindet irgendwo, hätte dem Film nochmal so eine ganz andere Bedeutung gegeben. Du hast einerseits diese Assoziation zu römischen Brot und Spielen. Also wenn die Leute in den Städten darauf warten, dass irgendjemand vor ihren Augen abgeschlachtet wird, und zum anderen natürlich auch wieder Kriegsberichterstattung einfach.
Genau,
wo man,
ja.
Genau, wo man auch am liebsten die Gräueltaten irgendwo aus der sicheren Entfernung in seinem Wohnzimmer sehen möchte und sich denkt, nee, was ist denn da am anderen Ende der Welt los?
Ja. Ja, also das ist so ein Punkt, den habe ich auch nicht ganz gerafft, warum sie das wirklich für sich entschieden haben, zu sagen, nee, das nehmen wir gar nicht mit rein.
Zumal ja auch die Läufer zwischendurch so tun, als wüssten die Leute nicht, was während des Laufes passiert. Also als würden sie, da sind irgendwann am Wegesrand stehen zwei Kinder und die Läufer rufen ihnen dann zu, verschwindet von hier, bla, ihr wollt doch nicht sehen, was hier passiert. Doch, genau,
ja,
das
genau
wollen sie.
Sind ja da, ne? Ja, also das ist schon manchmal ein bisschen merkwürdig. Da fand ich den Film so ein bisschen inkonsistent, so was das so angeht.
Der logischste Grund dafür ist natürlich einfach Budget.
Ja, na klar.
Du sparst dir die Massenszenen. Selbst das Ende ist sehr runtergedampft, was das angeht. Also man sieht ein paar jubelnde Menschen, aber so die ganz großen Massen, das hätte wahrscheinlich einfach zu viel gekostet. Und
ja,
da hat
gut,
man gesagt,
gerade hier, der Film hat irgendwie ein Budget angeblich von 20 Millionen
Mark.
Gehabt.
20 Millionen? Was? Wirklich?
Ja.
Das finde ich aber erstaunlich viel für das, was ich da gesehen habe.
Ja, du, aber
ich hätte gedacht, der ist noch billiger gedreht. Wahrscheinlich
hätte
echt
ich auch irgendwie gedacht. Wahrscheinlich ist da auch, aber ja, gut, ne? Muss ja trotzdem.
Hast ein paar Namen, die du bezahlen musst? Das
aber
dafür?
Auch nicht. Also Mark Hamill, glaube ich, kriegst du mittlerweile auch für
Francis Lawrence vielleicht, dass der tatsächlich relativ teuer ist als Regisseur.
Ja, also alle anderen sind jetzt, also
sind Jungstars.
Ich meine, Cooper Hoffman hat jetzt auch noch nicht so den Ruf, dass du sagen müsstest, oh, da müssen wir aber jetzt irgendwie 10 Millionen in ihn reinbuttern.
Vielleicht ist es sehr teuer, zwei Panzer zu mieten.
Naja, gut, ne? Ich meine, du darfst halt nicht vergessen, so, wenn man, also das ist ja schon eine Produktion, die, also die ist ja sehr mobil auch irgendwie unterwegs, ne? Weil die sind ja wirklich auch viel einfach gelaufen und ich glaube, das ist einfach, da ist, spielt wahrscheinlich Logistik viel eine Rolle, weil das muss man dem Film halt auch zugute halten, dass jetzt nicht, blöd gesagt, auf dem Laufband in einem Studio gedreht worden und die setzen nur die Hintergründe ein oder so. Also du merkst schon, ja, die sind wirklich, haben sich da wahrscheinlich im hintersten Landgebiet irgendwo in irgendeinem US-Staat halt was geholt, wo sie auch wahrscheinlich keine großen Kosten hatten, die Straße mal eben abzusperren. Und die laufen da dann halt wirklich so durch die Gegend. Und das sind dann teilweise auch wirklich sehr schöne Bilder, denn auch einen, wie ich fand, sehr ruhiger Soundtrack, fast immer nur so halt wirklich so Gitarre oder irgendwie
manchmal
was.
Manchmal
so,
fast, ne? Ein bisschen sphärisch.
Ja, genau, so, ne, so, dass du wirklich so das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt hier eine, ja, wie so ein ruhiges Roadmovie, was irgendwann aber immer mal wieder so explodiert und das ist.
Das ist auch ganz klar übrigens ein Coming-of-Age-Film,
was ja, ich natürlich,
sehr, sehr absolut, spannend finde, weil der eigentlich für eine ältere Zielgruppe konzipiert ist. Aber das Gefühl hatte ich bei Stephen Kings Roman damals auch, weil ich mich als Jugendlicher sehr abgeholt habe davon. Also welche Themen da besprochen werden, hier ganz genauso. Also jeder einzelne Charakter hat so sein Päckchen, das er mit sich rumträgt und das wird halt im Film irgendwann mal ausgebreitet.
Ja, und ich finde im Buch aber auch nochmal mehr, ne, weil da fand ich es hier bei der Hauptfigur Ray Garrity geht es halt auch viel darum, er hat im Roman seine Freundin Jan und die liebt er über alles und eigentlich, und sie war wohl auch im Vorfeld diejenige, die gesagt hat, geh da nicht hin, mach das nicht, und sie ist ja für ihn auch immer wieder so ein Antrieb, so sie wiedersehen zu können, weil er hat ja dann auch das in einer bestimmten Stadt würde dann halt auch seine Freundin und seine Mutter auf ihn warten. So. Und das ist auch immer noch was ihn zusätzlich so im Buch so ein bisschen antreibt. Und das fand ich auch wieder schade, weil im Film wird dann gesagt, ja, nee, wir haben uns kurz vorher getrennt. Und
stimmt.
Das ist, und dann ist es am Ende des Tages, ist nur so der Bezug zu seiner Mutter, der aber auch nicht so groß ausgebaut wird, dass es was ist, was ihn antreibt, jetzt noch weiterzukommen. Und das fand ich halt spannender, weil natürlich auch im Roman dann so dieses, er ist ein 16-jähriger Junge, hatte noch nie Sex, so, ne, so dieses so, was treibt denn, ja klar, durfte mal ein bisschen fummeln und vielleicht mal so ein bisschen unterm Pulli, so mal, aber noch über dem BH, so die Brüste anfassen, so, ne, so.
Ja.
Und das treibt ihn natürlich auch an, und wenn er im Roman dann auch das erste Mal seine Freundin wieder sieht, so, das sind alles so nochmal so krasse Momente, und die habe ich dann einfach so ein bisschen im Film vermisst, weil ich mir denke, das wäre jetzt auch nicht so schwer gewesen.
Null.
Einfach zu sagen, ja, okay, diese Freundin ist noch da und diese Menschenmassen dürfen auch da sein und sie ist dann auch irgendwie vor Ort. Und wo ich wirklich, da bin ich wieder an dem Punkt, da hasse ich mich dann manchmal, dass ich dann zu häufig bei so Buchverfilmungen sage, ich muss vorher noch das Buch lesen, um zu gucken, was man wie macht. Aber gerade dieses Thema bei Ray und seiner Freundin, so, das finde ich, habe ich so ein bisschen auch vermisst hier.
Ja, bin ich aber voll bei dir, weil ich glaube, gerade für Teenager in diesem Alter ist natürlich auch Körperlichkeit beziehungsweise die erste Freundin ein wahnsinnig großer Antrieb, wo man dann sagt, okay, dann laufe ich nochmal ein paar Kilometer mehr.
Ja, und ich meine, wenn man es dann wieder mit diesem ganzen Vietnam-Thema in Verbindung bringt, so wie viel ja auch in den Film, so wie gesagt, ne, wir können nur über das Filmische reden, wie dieser Krieg auf, aber auch da hast du ja viel die Soldaten, die dann irgendwie das Foto von ihrer Frau oder ihrer Geliebten zeigen oder die sie kurz vorher noch geheiratet haben und dann sind sie aber in den Krieg gezogen und so, und dass das auch immer wieder was ist, was sie ja antreibt. Und
was mag denn der Grund dafür gewesen sein? Wollte man den Film so reinhalten? Aber du hast ja an der einen Szene den Typen mit seinem Schmuddelheft, der sich das anguckt, der auch die ganze Zeit damit rumläuft, was auch ein bisschen weird ist. Er hat ein Schmuddelheft dabei und guckt sich das die ganze Zeit an.
Ja, du, also ich weiß auch nicht. Wie gesagt, das habe ich mich auch gefragt.
Vielleicht, wenn man dann so explizite Gespräche hätte zulassen müssen irgendwo, wo es da ein bisschen mehr darf. Aber selbst das hat man aber drin. Das gibt's ja.
Aber ich kann sagen, also die reden ja auch über Frauen und so, und das hätte man ja trotzdem ohne Probleme reinmachen müssen, oder dass du so, oh, ich will ficken, ne? Ja. Ich muss jetzt
Long
los,
Dong
so.
Silver.
Ja,
dann.
Also, ne? Gute also, Szene. Ja, weiß ich nicht so richtig. Ich kann es mir auch nicht ganz erklären, was da der Grund ist. Vor allen Dingen, ich hätte es interessanter gefunden als dieses Thema, was sie jetzt mit der Mutter hier so ein bisschen versuchen aufzumachen, weil sie ist ja letztendlich jemand, sie hat ihren Mann an dieses System verloren. Jetzt verliert sie auch noch ihren Sohn an das System, weil sie fährt ihn ja dann zu dem Startpunkt und will ihn ja eigentlich auch nicht gehen lassen, lässt ihn dann aber trotzdem ziehen, weil es ja auch seine Entscheidung. Ja, also da finde ich, hätte man so ein bisschen Feintuning gerade am Skript dann auch noch machen können, um so bestimmte Elemente da auch noch mit reinzubringen. Und ich weiß nicht, ich glaube, du hättest auch mit 20 Millionen das irgendwie hingekriegt, dass du zumindest eine so eine größere Menschenmenge da hast. Und wenn du in irgendeine Stadt gehst und sagst, hey, hier, wir haben Catering für euch und habt ihr Bock, hier 2 Stunden euch die Beine in den Bauch zu stehen. Und
ihr könnt Mark Hamill sehen.
Ja, genau, so weißt du, dann machst du da ein kleines Event raus, so ist doch alles irgendwie möglich. Aber gut, wie gesagt, so, das ist vielleicht dann auch wieder ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, weil man eben so das Buch gelesen hat. Aber für mich ist das Buch halt auch, ich mag es wahnsinnig gerne. War damals auch irgendwie so eins meiner Lieblingsbücher, weil ich es auch so krass und roh und authentisch irgendwie trotz allem fand. So, und es war irgendwie auch was anderes als das, was man bis dahin so von Stephen King oder
das
was ich
holt
zumindest
einen
von
in einer
King
bestimmten Zeit seine Jugend sehr ab, würde ich. Es ist wie Fight Club.
Ja,
ist wie Fight Club,
ja,
gucken,
ja,
wenn man
ja,
16
ja,
ist.
Ja, genau. Ja, absolut. Und wie gesagt, ich war damals genau 16, als ich den Roman gelesen habe. So, und es hat halt auch einfach irgendwie gepasst. So, gerade weil du wirklich in dieses Ding verfällst. So, oh, also erstmal, weil du überlegst, so, oh, wie lange würde ich es aushalten? Mhm. Und dann so auch natürlich, und das fragen die sich ja auch im Buch und im Film, ja, was würdest du dir denn wünschen?
Ja.
So, ne, wenn du, das ist ja wirklich so, wenn du einen Wunsch frei hast, kannst du sagen, weiß ich nicht, ich will ein Glas Wasser haben,
ja,
so, oder
ja,
ich will irgendwie.
Was wäre mein erster Wunsch, ja.
So, ich will das größte Schloss haben mit 10.000 Untergebenen, die mich auf Händen tragen oder so.
Ich glaube, also im Film wird irgendwann der Wunsch geäußert, eine Fußmassage zu bekommen.
Genau,
aber ich glaube,
ja,
nach 300 Meilen möchte ich keine Fußmassage bekommen,
ja,
weil die komplett blutig gelaufen sind. Wenn mir da jemand drin rumfummelt, dann habe ich eher noch Schmerzen. Sowieso, das ist eine Sache, die ich ansprechen muss. Ich finde das Leiden der einzelnen Läufer. Es gibt einige Szenen, die sind wirklich stark, aber so im Großen und Ganzen wird das nicht vernünftig dargestellt. Es hat sich nicht schmerzhaft angefühlt. Gerade die letzten 100 Meilen, die sind im Buch so wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Es ist, da fällt es einem teilweise auch schwer, das Ganze dann halt zu lesen, diese Beschreibung, wie dann die Füße bluten. Und hier, das war mir dann doch noch zu einfach irgendwo.
Ja. Danke, dass du es ansprichst. Ja. Ich hätte das jetzt fast vergessen, aber bin ich so krass bei dir, weil es wird im Film, glaube ich, gesagt, die sind am Ende, wenn die irgendwie durch sind, sind die über 300 Meilen gelaufen.
Ja.
Das sind fast 600 Kilometer oder so.
Ja.
Und dafür waren die mir auch alle wirklich noch zu frisch. So,
ja.
Wenn ich halt auch überlege, so, Die wandern im Buch, sind die teilweise wie im Delirium.
Mhm.
Die sind gar nicht mehr ansprechbar. Sie versuchen das ja im Film aufzugreifen, so ein bisschen mit einer Figur, der dann auch wirklich nur noch so durch die Gegend läuft und so, wo das Gefühl, okay, der ist geistig, ist der schon gar nicht mehr da, aber sein Körper funktioniert irgendwie noch, dass er noch gerade ausgeht. Aber da bin ich bei dir. So, gerade wenn man überlegt, was die ja jetzt dann zu dem Zeitpunkt auch durchgemacht, wie viel Tote, die schon gesehen haben, wie viel die schon geschwitzt haben, weil sie selber schon irgendwie 3 Verwarnungen hatten und dieser ganze psychische Druck, der so auf denen lastet, so, also da hätte ich auch nicht gedacht, dass sie zum Schluss noch so fast fröhlich irgendwie mit der, also fröhlich ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass sie noch so miteinander reden und hier und.
Sie sind noch zu clever im Endeffekt.
Ja,
ja,
so, das, und das war so ein Punkt, wo ich mir auch dachte, so, das ist vor allen Dingen, das greift ja dann auch sehr schön das Ende im Buch auf.
Mhm.
So, wenn dann, wir haben natürlich im Buch, gibt es dann auch eine Figur, die dann der Sieger ist, Aber was dann halt noch so passiert, so, mhm. Das ist ja nicht so, jetzt aufs Treppchen.
Und müssen wir tatsächlich mal kurz einen Spoilerteil irgendwie.
Können wir gerne machen. Wir können da auch kurz nochmal einen Spoilerteil gehen, weil ich finde gerade das Ende hat mich dann auch nicht so abgeholt. Also
ich bin zwiegespalten.
Film, ja, ich bin da auch echt zwiegespalten, weil sie versuchen ja trotzdem irgendwie in der Tradition vom Buch zu bleiben, aber ändern es ja doch dann irgendwie. Wir können da gerne nochmal einen Spoiler-Teil jetzt hier machen. Wir gehen, glaube ich, kurz nochmal auf unsere Wertung ein und ziehen ein kurzes Fazit und dann machen wir nochmal einen kurzen Spoiler-Talk.
Soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Ah, okay. Ich würde sagen, ich finde es wirklich gar nicht so einfach. Jetzt auch gerade
deswegen lasse ich dich auch anfangen.
Ich mag den Film. Also das kam jetzt vielleicht im Gespräch manchmal ein bisschen hart rüber, aber auch weil man einfach eine Top-Vorlage hat. Also ich glaube, Todesmarsch war für mich in meiner Jugend echt ein prägendes Stephen King-Buch. Zusammen mit Shining und S. Das waren so die drei großen, die ich immer rausgeholt habe, die ich mochte. Und der Film macht schon vieles richtig. Der ist auch sehr hart, also er zeigt gewisse Sachen sehr, sehr unerbittlich. Es gibt eine Szene, da scheißt sich einer so gnadenlos ein auf der Straße und das ist so eine üble Szene, weil man halt weiß, wie das ausgeht. Und das ist nämlich so typische Vorstellung, das könnte mir auch passieren. Also ich sehe mich da auf der Straße dann genau so verenden, nicht auf dem Siegertreppchen. Und alles in allem hat er mir ganz gut gefallen, trotz einiger Punkte, die ich nicht ganz so abgefeiert habe im Film. Ich glaube, ich bin zwischen 3 und 3,5 Sternen. Wahrscheinlich Tendenz eher zu 3,5. Dafür ist er einfach wirklich ein zu guter Film. Auch wenn, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die Figur von Mark Hamill teilweise ein bisschen schwierig ist.
Ja, gut. Sie hat gesagt, wir haben Mark Hamill, der muss jetzt ein bisschen mehr machen.
Der wirkt halt cartoony, die ganze
Zeit. Ja, das fand ich auch so. Der ist manchmal ein bisschen zu sehr drüber. Der Major im Buch taucht ja gar nicht so viel auf, redet auch gar nicht so viel wie Mark Hamill. Der ist ja hier noch so halber Motivator, so nach dem Motto, ja, kommt Jungs, und hier, marschiert jetzt.
Das habt ihr echt toll gemacht.
Ja, genau, super, geil. So, wir haben zwar schon 25 von euch umgebracht, aber ihr seid die krassesten. Ich bin tatsächlich auch bei dir. Ich würde auch 3,5 geben. Und ich bin bei dem Film auch, ich bin zufrieden und enttäuscht zugleich.
Ja.
Zufrieden, weil sie trotzdem so die Kernelemente des Romans rübergebracht haben. Der Film sieht toll aus, im guten Cast. Ich finde es gut, dass sie da nicht zu viel noch mit reingedichtet haben, bla bla bla, irgendwie noch das alles ausbauen wollen oder so. Aber wir haben ja jetzt schon viel auch darüber gesprochen, was mir dann doch so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, gerade als jemand, der den Roman wirklich sehr liebt. Und wenn ihr da draußen nur den Film kennt, schreibt uns gerne in die Kommentare oder an leinwandliebertfilmstarts.de, wie der Film auf euch gewirkt hat. Aber ich bin auch bei 3,5. So, dann haben wir das durch und jetzt, wir machen nochmal einen kurzen Spoiler-Talk, wo wir explizit über das Ende sprechen. Deswegen jetzt Spoiler, 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 Spoiler und alle, die sich jetzt verabschieden, wir hören uns nächste Woche, alle, die dranbleiben. Wir reden jetzt über das Ende von The Long Walk. Das tatsächlich im Film eine ganz, ganz andere Auflösung findet als im Buch. Im Buch ist es so, wir haben die letzten 3 Läufer, das sind dieser Stebbins, das sind Peter McFreeze und das sind Ray Garrity. Peter McFreeze ist der erste von den dreien, der sich irgendwann einfach hinsetzt und sagt, okay, sorry, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt durch. Dann haben wir wirklich nur noch so das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ray und diesem Stebbins, der dann auch irgendwann einfach aufgibt, nachdem er uns kurz vorher noch erzählt hat, dass er ein Bastard vom Major ist, weil der Major hat sich wohl während des Todesmarsches immer mal wieder überall in den USA vergnügt und sehr viele Kinder gezeugt. Und er wollte hier, sein Wunsch wäre gewesen, dann beim Major zum Tee eingeladen zu werden, um dann irgendwie in die Familie aufgenommen zu werden.
Das ist auch so gut, so eine gute Szene im Film, weil das halt dieser Riese sagt, er möchte zum Tee eingeladen werden. Also nicht einfach mal zu Besuch kommen, sondern explizit zum Tee.
Und dann haben wir Ray als den großen Gewinner. Und das fand ich im Buch damals so, als ich das erste Mal gelesen habe, fand es so krass, weil dann ist ja so eine Menschenmasse natürlich auch da und der Major steht da und wartet quasi auf den Gewinner und Ray geht an ihm vorbei, sagt auch gar nichts und wird nur beschrieben, dass er irgendeine schwarze Gestalt am Ende der Straße, zu der will er dann jetzt noch irgendwie hin und er fängt dann auch noch an zu laufen. So, das ist so, wo du dir denkst, so, boah, wo kommt das denn jetzt auf einmal noch her? So, ne? Und du weißt, okay, ja, der läuft jetzt und der wird 50 Meter später wahrscheinlich zusammenbrechen und ist dann halt einfach tot.
Ja, das ist halt einfach so ein nihilistisches Ende. Es gibt keine Gewinner. Ja. Selbst wenn du gewonnen hast, hast du deinen Verstand eingebüßt.
Ja.
Du bist komplett fertig. Also dein Sieg bringt dir nichts. Das ist so,
also so das vernichtend. Das ist wirklich krass. Deswegen meine ich ja auch, ne, sehr pessimistisches Buch. Ja. Und dann haben wir jetzt den Film. Da ist die Konstellation die gleiche. Wir haben auch Stebbins, McFreeze und Ray. Stebbins ist hier dann der erste von den dreien, der geht. Und es bleibt zwischen Ray und Peter. Und das Interessante ist, dass der Film dann Ray als erstes sterben lässt. Und dann ist es Peter, der gewinnt. Und da weiß ich halt nicht, was ich davon halte, weil Peter wünscht sich dann ein Gewehr. Das ist so sein großer Wunsch. Er möchte jetzt so ein Karabinergewehr haben, das möchte er jetzt sofort haben. Er bekommt dieses Gewehr, er erschießt den Major und geht dann einfach weiter.
Man muss dazu sagen, das ist eigentlich Rays Wunsch, den Peter aber übernimmt.
Ach so, ja, okay, gut, ja, genau. Ja.
Genau, das ist glaube ich, noch ganz wesentlich. Ich mochte das Ende durchaus auch. Ich finde, das hat ein bisschen moralischeren Anstrich. Also, dass du halt sagst, wir müssen uns doch irgendwie gegen die Unterdrücker zur Wehr setzen. Aber gleichzeitig hat man so das Gefühl, dass die Gedanken von Ray, die eigentlich immer sehr negativ waren und nur auf dieses negative Ende aus waren, also ich muss den Major töten, unbedingt, weil der hat meinen Vater umgebracht, dass die überschwappen auf Peter. Während Peter ja eigentlich mit seiner sehr positiven Energie vorher Ray angesteckt hat, der halt versteht, dass er selber das Schöne in dieser Welt nicht mehr sehen kann. Also es ist quasi wie so ein gegenseitiges Beeinflussen. Und das fand ich gar nicht verkehrt, muss ich gestehen.
Ja, ich weiß halt nur nicht so, weil dann ist wieder die Frage, okay, und was hat es jetzt gebracht, den Major zu erschießen?
Gar nichts.
Kommt halt auch wieder der nächste. Deswegen meinte ich so, oder ja, das Ende ist schon irgendwie auch so im Sinne von dem, was Stephen King aufgeschrieben hat, möchte hier jetzt einfach nur so ein bisschen noch mal mehr so dieses Rebellentum zeigen. So, okay, wir haben alles versucht, was wir machen konnten, um vielleicht diesen Todesmarsch zu verhindern. Ja, ich war trotzdem nicht wirklich Fan davon. Also da hätte ich mir fast gewünscht, okay, macht's denn wie im Buch. Aber ja, also ich fand es zumindest gut, dass es nicht irgendwie zu krass in so ein Happy End geht. So, weil es war ja dann auch irgendwie, irgendeiner der Läufer sagte, oh ja, und wenn ich gewinne, dann wünsche ich mir, dass beim nächsten Todesmarsch zwei Leute gewinnen können. So,
damit
man seinen Freund mitnehmen
kann. Das sagt auch Peter. Das ist ja,
ach so,
genau,
ah,
das sagt
okay,
auch Peter. Also der ist ja halt wirklich dieser positive Mensch und dementsprechend ist das Ende ja eigentlich auch ein negatives, weil er sich wirklich von dieser Hoffnungslosigkeit hat anstecken lassen. Also es gibt doch nichts Gutes in der Welt und wir können doch nur etwas verändern mit Waffengewalt und nicht mit positiven Gedanken und Wünschen. Ja, was, ich weiß nicht, ob es ist definitiv nach meiner Ansicht nicht so zermürbend wie das Originalende.
Oh, ja, auf jeden Fall.
Ich finde, das ist nochmal eine ganze Ecke schlimmer, weil es da halt ja wirklich keine Hoffnung mehr für irgendwen gibt. Hier wurde ja immerhin das Böse in Menschengestalt ausgeschaltet. Wie sinnvoll das Ganze nun ist und was man da mitnehmen möchte.
Ja gut, aber am Ende ist halt auch das, ne? So dieses so nach dem Motto, ja, tötet den Diktator und was passiert dann so? Weil das Vakuum, das dann entsteht, muss ja auch irgendwie gefüllt werden. So. Deswegen meine ich, es ist ja trotzdem auch ein interessantes Ende, über das man halt nachdenken kann.
Ja.
und wahrscheinlich auch viel nachdenken wird, so, aber ja, ist vielleicht auch filmisch betrachtet dann doch noch ein bisschen, dass du die Leute halt wirklich nicht so hart pessimistisch aus dem Kino jagst, sondern noch so ein bisschen so diesen Hoffnungsschimmer, so, ah, vielleicht geht da ja jetzt was oder ja. So, aber dann finde ich, hätte man wiederum auch mehr dieses ganze Thema, so, wie viele Leute sind denn jetzt wirklich gegen das alles? Und dann vielleicht auch wieder noch mehr dieses ganze Thema mit den Medien reinbringen sollen. Mhm. Ne? So, weil so wird immer irgendwie, so hast du das Gefühl, ja, okay, irgendwie feiern doch alle. Ihr seid doch selber alle freiwillig hier, weil das irgendwie was für euch ist. So, dann hätte man vielleicht auch eher gucken müssen, dass, wie man diese Welt dann doch weiter ausschmückt. Aber dann hätten wir hier gesessen, nee, die haben viel zu viel rundherum erzählt und so. Keine Ahnung, vielleicht in den Todesmarsch 2. jetzt wird's jetzt noch schneller. Jetzt wird gerannt, wo wir dann mehr erfahren oder so. Ich fand's ja lustig, dass sie in den USA irgendwie so Screenings hatten, wo die tatsächlich im Kino so Laufbänder hingestellt ja, das hatten.
Nur den USA machen,
und wo Leute dann halt auch den Film gucken durften, aber sie mussten halt auch diese 3 Meilen pro Stunde Schrittgeschwindigkeit einhalten. Und wenn sie drunter gefallen, mussten sie rausgehen.
Erschossen.
Ja, genau.
Sehr radikal gewesen.
Das finde ich schon wieder witzig. Da hätten wir eigentlich den Podcast hier so mal auf so einem Laufband. So.
Sind wir doch die ganze Zeit. Was sagst du denn da?
Ja, stimmt. Ich muss jetzt auch Pause machen.
Ja, ist ein bisschen Speed.
Ja, nee, ja, gut. Damit sind wir durch, ja. Was The Long Walk angeht. Vielen Dank, Stefan, dass
gerne.
Du heute hier warst. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr jetzt vielleicht auch geduldig genug wart, weil dieser Podcast ja normalerweise schön um Mitternacht dann erscheint und dann kann man ihn sich auch vom Weg aus dem Nachtdienst schon anhören. Jetzt bin gespannt, wie viele Nachrichten ich bekomme. Oh, wo war der Podcast?
Dafür bekommen Sie ihn ganz frisch aus unserem Mund in Ihr Ohr.
Das ist wohl wahr, weil jetzt drücke ich gleich auf Stopp, dann wird es hochgeladen und dann ist es hoffentlich schnell sofort da. Also, wie gesagt, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Lasst uns Kommentare da, schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.